Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über SEO Audit für E-Commerce. Also wir gehen darauf ein, wie macht man ein SEO Audit? Was ist überhaupt ein SEO Audit? Was bringt das für E-Commerce Unternehmen für Vorteile? Wie interpretiert man die Resultate? Und da habe ich mir eine Spezialistin geholt. Sie selbst bezeichnet sich als kroatisches Schwarzwaldmädel, ist Speakerin auf verschiedenen Konferenzen, beispielsweise der SMX, dem SEO Camp, SEO SEO Week etc., also da eine Vielzahl von Konferenzen, hat auch schon Fachbeiträge geschrieben für die Textilwirtschaft, für das Handelsblatt, für die SZ, wie auch eStrategy Magazin und Detailment, ist COO Online-Marketing bei der No Risk in München. Hallo und herzlich willkommen, Ivana Nikic.
Hi Thomas, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir hatten ja im letzten Jahr, im August 23, schon gemeinsam das Vergnügen, eine Episode aufzunehmen. Dabei ging es um das strategische Produktportfolio, also welche Produkte sollte man in Social Media, aber eben auch in Google Ads bewerben. Und da ist dann auch war ein kurzes Thema, das SEO Audit, das dann eben gewisse Handlungsempfehlungen aufteilt. Und wir haben uns gesagt, okay, wenn das schon, auch wenn es nur ein kurzes Thema ist, aber sehr relevantes Thema, gehen wir gezielter darauf ein. Und hier sind wir, oder hier bist du erneut im Podcast. Freut mich sehr, dass du da die Zeit gefunden hast.
Freut mich auch, danke.
Wie immer stelle ich meinen Gästinnen und Gästen zwei entsprechende Einstiegsfragen. Die erste Einstiegsfrage, vielleicht hat sich da was geändert seit letztem August, und zwar: auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Tatsächlich, also es ist neuerdings Google Merchant Center, und zwar speziell Google Merchant Center Next. Also das ist gerade heiß beliebt bei uns, weil wir festgestellt haben, dass Google da diesen Switch auch in den jeweiligen Accounts gewagt hat und wir uns auf jeden Fall darauf einstellen sollten, auch in Richtung Audit gesprochen. Also wenn wir von E-Commerce sprechen, dann sprechen wir nicht nur von Google Ads Accounts, sondern auch von dem Merchant Center selbst. Insofern ist das gerade mein Tiefgang in dem neuen Bereich, ja.
Sehr spannend. Und wenn du auf einem Magazincover abgebildet werden könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
Genau, also beim letzten Mal war es, glaube ich, Handelsblatt, was ich da gesagt hatte. Ich würde jetzt tatsächlich T3N gerne wählen, weil ich habe es jetzt vorhin auf dem Schreibtisch liegen gehabt, und sie hatten jetzt mit dem Cover eine Pizzaschachtel drauf, und irgendwie hat die mich angelacht.
Also da, liebe T3N-Redaktion, wenn ihr mal jemand aufs Cover möchtet, die euch auch anlacht und nicht zwingend eine Pizzaschachtel ist, dann meldet euch bei der Ivana. LinkedIn ist übrigens in den Shownotes von Ivana, beziehungsweise in unseren Shownotes verlinken wir auf das LinkedIn-Profil von Ivana. Also wenn ihr euch auch mit ihr über das SEO Audit, über eine allfällige Titelstory oder was auch immer unterhalten wollt, dann gerne in den Shownotes auf den jeweiligen Link klicken. Gut, dann starten wir mit SEO Audit für E-Commerce. Und ja, die erste Frage mag jetzt banal klingen, aber kannst du uns kurz erklären, was so ein SEO Audit ist und was es beinhaltet?
Sehr gerne. Ich glaube, die ist gar nicht so banal, weil wenn man sich dem Part SEO Audit auch in der Historie einmal anschaut, war das doch nochmal anders, wie wir es vor ein paar Jahren gemacht haben, zur heutigen Zeit tatsächlich. Also ein SEO Audit an und für sich im Ursprung handelt eigentlich davon, dass man sich den entsprechenden SEA-Account einmal anschaut und auf die jeweiligen Ziele zum Beispiel überprüft und überprüft, ob es vielleicht die ein oder anderen Einstellungen in dem Account gibt, die fälschlicherweise eingestellt wurden und dann zu schlechten Resultaten führen. oder halt auch schlummernde Fehler da sind. Und am Ende des Tages geht es darum, dass man mit dem SEA-Audit eigentlich eine Potenzialanalyse auch mitunter hat, also sprich ein Blumenstrauß an Maßnahmen, im besten Fall auch in dem Audit selbst oder in einem Follow-up auch priorisiert, um dann halt auch nochmal das Nächstmögliche aus dem Audit oder aus dem Account entsprechend rauszuziehen. Würde ich sagen, ist und war es im Ursprung. Jetzt in Zeiten, wo wir ja auch viel mit automatisierten Kampagnen zu tun haben und wir vielleicht tatsächlich plötzlich nur noch 2, 3 Kampagnen in so einem Account durchaus finden, da fragt man sich ja, was will man denn da jetzt noch großartig analysieren? Aber da gibt es immer wieder schlummernde, versteckte Settings, die man prüfen sollte und auch darüber hinaus. Also sprich, wenn man auf eine bestimmte Landingpage linkt, dass man auch über den SEA-Blick hinaus auch eine Stellungnahme liefert. Denn am Ende des Tages ist natürlich der verlinkte Shop oder die jeweiligen Detailseiten ja die, wo auch ein größter Hebel da ist. Also sprich, am Ende des Tages ist es die Conversion Rate, die Dreh- und Angelpunkt ist und dass man da auch wirklich aussagekräftig und ist und sagen kann, okay, so können wir sie ja zum Beispiel auch nicht weiter betreiben, ne? Genau.
Jetzt, wenn wir jeweils ein Audit anbieten, ob jetzt das ein Social Media Audit ist, ein SEA Audit oder auch andere Audits, Content Strategie Audit, dann ist dann meist die Aussage, ja, wir haben ja bei uns intern die Expertinnen und Experten oder wir arbeiten mit einer Agentur. Was bringt uns dann ein Audit? Und da ist dann, was ist aus deiner Sicht, was bringt ein Audit oder was kann ein Audit für ein Unternehmen bringen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in Perspektivenwechsel auch ab und zu denken. Also wir kennen das ja auch selbst von unseren Accounts, dass man da durchaus den ein oder anderen blinden Fleck plötzlich hat oder Scheuklappen. Und insofern ist halt Impulse von außen sind immer wertvoll. Und daher, also ich würde das auch nicht als kontrollierend einsehen wollen, sondern wirklich in einem Austausch, weil früher oder später stellt man auch fest, dass es in manchen Themen auch eine Strukturfrage ist oder auch durchaus eine philosophische Frage, wenn es in Richtung Kampagnenstrukturierung oder auch in Richtung Geburtsstrategien geht. Also da ist ja auch Erfahrung oder Testing und Impulse von außen ja durchaus auch mal wirksam, um auch selbst Anreize einfach wieder zu schaffen.
Ja, was ich auch noch oft argumentiere, ist auch immer mal beispielsweise die internen Teams zu überprüfen oder eben auch andere Agenturen zu überprüfen. Also wir machen ab und zu Audits, jetzt insbesondere im Social Advertising Bereich, wo wir die Social Ads nicht schalten für das Unternehmen, sondern das machen andere Agenturen, teils pro Kanal unterschiedliche Agenturen, wo dann das Unternehmen kommt und sagt, hey, könnt ihr uns mal ein Audit machen, einfach um zu schauen, wie gut sind wir unterwegs, machen die Agenturen, ich sage jetzt mal, ihren Job, beziehungsweise gibt es noch Optimierungspotenzial, wo man entsprechend aufzeigen kann. Oder wir hatten auch schon den Fall, dass wir in einem Audit wurde dann ein Mitarbeiter im Nachgang entlassen, aufgrund des Resultates aus dem Audit, weil halt eben sehr viel Dinge unterlassen wurde, die einfach zum Job gehörten.
Total. Genau, ja. Ja, also das ist natürlich der Extremfall. Das ist natürlich nie wünschenswert. Aber am Ende ist es ja auch so, dass gerade durch, wahrscheinlich habt ihr es ja auch im Bereich Social, Social Ads, dass im Grunde genommen jede Form von smarten Kampagnen, jetzt im Falle von Google Ads ist es eben Performance Max, dass das ja ausgerollt wird. Aber auch selbst da gibt es ja auch Dinge, die laufen. Und wo man vielleicht auch sogar sagen würde, warum? Also die Performance sieht doch gut aus. Wir haben einen super ROAS. Warum soll ich denn da überhaupt jetzt noch Hirnschmalz reinstecken? Und am Ende weiß man ja auch nie, okay, das ist jetzt Status quo, aber ab wo haben wir denn vielleicht sogar noch Puffer? Woran haben wir denn zum Beispiel auch noch nicht gedacht? Ne? Also auch wenn es in Richtung Zielsetzung geht, auch mit dem Kunden zusammen. Oft ist es auch so, dass dann ein Audit da, also eine Kampagnenstruktur da ist und zum Beispiel massig viel Geld im Bereich Display investiert wird und Branding und die Die Stakeholder haben aber kein Verständnis dafür, dass man vielleicht eher in der Performance-Richtung optimieren sollte. Also da auch ganz klar dieses Thema, okay, von wem kommen die Zielsetzungen oder habe ich überhaupt intern danach richtig gefragt? Hat man sich damit auch auseinandergesetzt? Also an der Stelle ist es auch ganz oft ein, wie führt man jemanden auch in so einem Korridor der Rahmenmöglichkeiten auch ein?
Genau. Ja, eben Zielsetzung sicherlich eines der wichtigsten Themen überhaupt, nicht nur in einem SEO-Audit, sondern eben auch in allen anderen Maßnahmen, was ja oftmals wenig bekannt ist. Also man hat ein Ziel und alle arbeiten darauf hin, aber es gibt ja auch noch Mikroziele, die man abbilden kann. Und vielleicht ist es auch ein Teil meiner nächsten Frage, aber wie beginnt man am besten mit einem SEO-Audit? Gibt es da bestimmte vorbereitende Schritte, die unerlässlich sind, bevor man effektiv in den Account reingeht?
Also grundsätzlich ist zunächst einmal zu klären, natürlich Accountzugriffe entsprechend auch zu erteilen und wie ich es anfangs auch schon gesagt habe, über Google Ads zum Beispiel auch hinaus, wenn es einen Microsoft Ads Account gibt, auch da gerne nochmal reinschauen, weil den vergisst man auch sehr gerne oder eben das Google Merchant Center selbst. Was wir uns auch sehr gerne mit anschauen, ist, wenn man entsprechenden Analytics-Zugriff hat, weil auch da kann es ja durchaus sein, dass man nochmal diesen Blick von außen braucht, um einzuwerten, okay, wenn wir jetzt 80% des Umsatzes zwar sehr ist, würde ich mir aber auch mal Gedanken machen, ob das dauerhaft so zielführend ist, den Online-Marketing-Mix so hinzulenken. Ne? Also zum einen, Zugriffe auf notwendige Tools sind natürlich unumlässlich. Worauf wir im Grunde genommen achten, ist eigentlich so der Blick von außen nach innen. Weil wir lieben es, und ich glaube, es wird auch heute wahrscheinlich der Fall sein, wir lieben es, auch detailverliebt zu sein. Und sobald man halt von zu sehr in die Tiefe geht, kann das auch überfordernd sein. Und auch dahingehend auch nochmal abzustecken, okay, was ist denn die Erwartungshaltung des Audits? Also was möchte man genau damit erreichen? Möchte man eben, wie schon gesagt, eher vielleicht die ein oder anderen Fehler auffindig machen? Oder möchte man vielleicht auch einfach nochmal so ein paar Empfehlungen ausgesprochen bekommen, die man heute noch nicht macht? Oder ist das Ziel, was gerade aufgesetzt wurde, kann das mit dieser Kampagnenstruktur überhaupt ermöglicht werden? Also, dass man auch wirklich von vornherein sagt, okay, was ist die Anforderung des Audits? Also, das ist unbedingt wichtig, weil oft fragt man auch da nicht zu tief und nimmt sich da nicht die Zeit und dann kann es ja auch in eine ganz andere und falsche Richtung gehen.
Genau. Also das heißt mal eben, warum macht ein Unternehmen ein Audit? Was ist das Ziel des Audits? Was möchte man eventuell auch für Handlungen nach dem Audit? Das ist ja auch immer so, ich sage immer so ein Actionplan. Also es bringt nichts, einfach mal ein Audit zu machen und dann keine Schlüsse daraus zu ziehen oder keine Optimierungen zu machen. Also braucht es ja auch Ressourcen, um das entsprechend dann umzusetzen, dass das so der erste Schritt ist. Was gibt's für weitere Punkte in der Vorbereitung? Gibt's überhaupt noch was?
Also für die Vorbereitung selbst, also wir nutzen sehr gerne, dass wir im Grunde genommen unsere Slides aufarbeiten. Das kann dann auch entsprechend noch das ein oder andere Team mit hinzugezogen werden, also wo man vielleicht auch so ein paar andere Checks mit zusätzlich macht, also beispielsweise in Richtung Tracking durchaus auch möglich, dass man das, manche haben es ja auch in ihren Teams so oder so im Bereich SEA, manche aber eher außerhalb, also wir holen da unser Bereich Marketing Tech mit hinzu, dass man wirklich einmal prüft, okay, ist denn wirklich alles vollumfänglich an Daten auch vorhanden, weil nur dann kann man auch wirklich eine Aussage treffen. Und wenn es da auch von Seiten der Kunden auch nochmal einige Infos gibt, dann kann es ja auch durchaus sein, dass man damit auch schon offene Fragen direkt verwerfen kann. Also gerade sowas im Bereich E-Commerce, gibt es bestimmte Top-Marken oder Flop-Marken bei euch? Gibt es besondere Merkmale, auch was die Saisonalität anbelangt? Also dass man auch solche Informationen auch entweder ruhig einholt oder sie halt zumindest in der Eigenrecherche auch mit berücksichtigt.
Das heißt, wir haben jetzt mal die vorbereitenden Aufgaben gemacht. Jetzt ist das Onboarding, das heißt, die Accounts werden, ihr bekommt Zugriffe auf die Accounts, auf das Merchant Center, auf den Ad-Account, eventuell auch Analytics oder Web-Analytics-Tools. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also was ist so das Erste, was ihr macht, wenn ihr Zugriff auf einen Account habt?
Mhm. Also zunächst einmal überprüfen wir das Offensichtliche, also das, was man auch wirklich sehen kann im ersten Moment und wie schon angedeutet, also wirklich von außen nach innen. Das heißt, vorne herein geht es um die Accountstruktur, also gibt es da wirklich die ein oder anderen Einstellungsthematiken, die notwendig sind, ob es jetzt so übergeordnete Einstellungen sind, die man einfach 15 Jahre zuvor mal so eingestellt hat und bei Themen nie wieder einen Blick drauf geworfen hat. Also beispielsweise ist die GCL-ID aktiv oder sind die Conversion-Daten hinterlegt oder welche werden denn genutzt? Das ist so das tatsächlich Erste, was man sich eigentlich anschauen sollte. Sprich, wird ein Kauf gemessen, hat man noch Micro-Conversions, also die nutzt ihr wahrscheinlich auch sehr gerne. Und ist denn ein Remarketing-Tag auch implementiert? Also gerade in Richtung Zielgruppen, wenn man da auch welche aus Analytics zum Beispiel importieren möchte, also wirklich so dieses Account-Struktur, damit sie auch für die Kampagnen auch genutzt werden, die Daten, also damit die Kampagnen auch wirklich genährt werden. Das ist so der übergeordnete Blick. Ja. Und dann geht es auch eigentlich in Richtung Kampagnenstruktur. Wie sind die Kampagnen aufgesetzt? Und da kommt schon auch so dieses strategischere Ziel mit ins Spiel. Also auf was kommt es denn an in so einem auch Webshop? Also oft ist es ja auch so, dass man sich die Navigationspunkte sehr gerne anschaut und aus den Navigationspunkten oder über Navi die Kampagnenstruktur auch ableiten könnte beispielsweise. Also teilt man es in Gender auf, teilt man die Kampagnen in Marken auf, wirft man alles in einen Topf. Das kann ja auch durchaus alles seine Daseinsberechtigung haben, aber das mal auch auf einen Prüfstand zu setzen, möchte man das oder aus welchem Grund setzt man die Kampagnen so auf, ne? Genau, das ist so der oberflächliche Blick ins erste Geschehen.
Also für mich als, ich sag's mal, E-Commerce und SEO-Laie, mehr oder weniger Laie, du sagst jetzt, die Navigation der Website hat einen Einfluss auf die Kampagnen oder kann einen Einfluss auf die Kampagnenstruktur in SEO haben. Also das heißt jetzt, wenn ich ein Fashion-Brand habe, eben dann nach Gender, zum Beispiel Damenmode, Herrenmode, das sind dann die Kampagnenbegrifflichkeiten und dann gehe ich rein in die Anzeigegruppen, wo ich dann sage, okay, das ist zum Beispiel Shirts, Hosen, Jackets, Hemden, Zubehör etc. Ist das so eine gängige Struktur im E-Commerce?
Also es kommt drauf an, leider. Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, weil am Ende ist es natürlich nach wie vor so, dass je mehr Daten ein Algorithmus hat, desto besser. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise nur eine Performance-Marketing-Kampagne hat, kann man die zumindest in den Asset-Gruppen nochmal spezifizieren, sprich in Damen, Herren und so weiter oder New Arrival oder Sale. Und gerade wenn man auch nicht so viele Produkte im Shop hat, vielleicht an die 1000, ist es vielleicht nicht zwingend förderlich, dass man dann auf einmal auf die Idee kommt, 15 Performance-Max-Kampagnen zu erstellen. Ne? Also das würde ich schon mal hinterfragen, so eine Struktur. Es kann aber durchaus sein, dass man einen großen Shop hat und dann eben 100.000 Artikel hat und vielleicht die Datenübertragung mit margenoptimierten Daten oder Ähnlichem nicht ganz so klar ist und man möchte die Budgets bewusst irgendwie anders verteilen, aufgrund von einer internen Situation. Und dann findet man auf einmal eben 10, 15 Performance-Max-Kampagnen und möchte sie bewusst haben, damit man budgetär anders aussteuert, ne? Also das kann ja auch durchaus mal der Fall sein. Insofern tatsächlich kommt drauf an. Und ergänzend dazu, zu den Performance Max Kampagnen, ist ja das eine Thema, wenn man jetzt eben entsprechende unterschiedliche Kategorien hat. Es kann aber auch durchaus sein, dass man ein bestimmtes Ziel verfolgt. Also wenn man jetzt eine Brand-Kampagne hat, eine Brand-Search-Kampagne, und man hat nur eine und schmeißt dort alles rein. Also die eigene Brand als Exact, die Brand plus Kombinationen von den Kategorien oder auch Standorte, kann das ja durchaus sein, dass man das bewusst so hat, damit man genug Daten in dieser Kampagne hat. Und das am Ende des Tages ist es halt dann die Geburtsstrategie oder das Ziel, worauf es halt ankommt. Also sprich, man möchte vielleicht ein gemeinschaftliches Ziel setzen und schmeißt da auch das Thema Kauf als Zielvorhaben mit rein. Man hat Ladenbesuche, die mit drin sind. Alles schön und gut. Aber da könnte man auch sagen, okay, solange ich jetzt die Geburtsstrategie Impression Share immer recht hoch und recht aggressiv auch aufsetze, dann zahlt es ja immer auf eines dieser Kombinationen der Begrifflichkeiten auch ein. Insofern, ja, man könnte auch darüber diskutieren, und das meinte ich mit Philosophie, dass man dann sagt, okay, man macht daraus drei separate Search-Brand-Kampagnen und spezifiziert dann für den Begriff Brand plus Standort oder Filiale nur die Ladenbesuche, die Brand-Exact nur für den Webshop-Kauf und dann Brand-Kategorie ebenfalls. Also da kommt es halt dann auch echt auf das Volumen drauf an, denke ich. Und das ist einfach eine Testing-Frage. Ja.
Das heißt, wir haben jetzt die Struktur analysiert, also die Kampagnenstruktur. Dann wird das nächste sein, die Anzeigegruppen innerhalb dieser Kampagnenstrukturen. Was gibt's da für Stolpersteine, wo ihr immer wieder seht in euren Audits?
Ich vergleiche es, also früher war es tatsächlich so, dass man gesagt hat, je passender und detaillierter, desto besser. Also es gab ja auch wirklich mal eine Zeit lang diesen Trend, nenne ich ihn jetzt mal, weil der hat ja auch also zeitweise auch gut funktioniert, dass man sagt, wir machen einen Keyword-Option-Split oder wir machen einen RLSA- und New-Kampagnen-Split oder einen Device-Split, ne? Und das ist ja mit der Zeit überall wieder rausgefallen, entfallen, weil man gesagt hat, okay, man hat ja jetzt Smart Bidding. Davor war es halt manuelles Setzen von CPCs und Modifiern. Und da merkt man ja dann auch schon, dass entsprechend auch dahin die Entwicklung mit unfassbar vielen Ad-Groups vielleicht gar nicht mehr so notwendig ist. Wir haben es nach wie vor auch bei einigen Kunden in den Accounts, weil auch so ein bisschen nach dem Motto Never Touch a Running System. Aber im Grunde genommen ist, wenn man das in der Search-Kampagne zum Beispiel betrachtet, funktioniert es auch in einem anderen Weg. Also dass man wirklich sagt, man hat vielleicht sogar nur eine Ad-Group und wirft da alle Keywords mit rein und verwendet vielleicht sogar die Keyword-Verlinkungen, auch das wäre möglich, und automatisiert mit entsprechenden Anzeigen-Customizern, auch das ist möglich, dass man darauf die Struktur dahingehend aufbaut. Für Search, für die Ad-Groups oder für die richtige Keywords, für die richtige Landingpage und Anzeige, dieser Fluss muss einfach sinnhaftig sein, weil am Ende, wenn das Keyword eben nicht zur Landingpage oder Anzeige passt, ab dem Moment stellt man halt auch fest, dass man beispielsweise im Qualitätsfaktor niedriger angesetzt ist oder dass, weil eben die Landingpage vielleicht irreführend ist. Insofern, ja, man kann es so ein bisschen betrachten wie so ein Kühlschrank und macht den auf und hat halt sein Obst, Gemüse und Fleisch vielleicht genau separat gelagert. Das kann so ein, jede Abteilung kann so eine Ad-Group sein, aber mittlerweile, solange man weiß, wo man zielführend rausziehen möchte, ist es auch in einer schlankeren Form möglich.
Ja. Wir haben jetzt schon mal Kampagnenstruktur analysiert, beziehungsweise mal Kampagnen innerhalb des Accounts, dann Anzeigegruppen. Nächste Ebene wäre ja dann eigentlich die Anzeigen, dann entsprechende Erweiterungen und eben auch die Keywords darunter. Wie ist dann für euch so das weitere Vorgehen?
Also es gibt ja auch so ein paar schlummernde Fehler, würde ich sie jetzt mal nennen, und die findet man tatsächlich in dem Bereich nochmal am nächsten, hätte ich gesagt. Also eines, was mir spontan direkt kommt, ist auf Keyword-Level. Sprich, wenn man einmal die Keywords auch entsprechend eingebucht hat und die Keyword-Optionen, die unterschiedlichen, auch testet und ausprobiert, also abseits von Exact, zum Beispiel Broadmatch, dann ist es nach wie vor noch notwendig, auch die Suchbegriffe einmal anzuschauen, weil je nach Branche oder je nach eingebuchtem Keyword kann das nach wie vor noch echt viel Bullshit sein. Also jetzt kommt noch dazu, wir sehen nicht alle Queries, also das finde ich halt auch sehr fatal, vielleicht auch da an alle, die zuhören, einmal über die Suchbegriffe reingehen, ganz nach unten scrollen und dann sieht man entsprechend auch Gesamt-Search-Begriffe und dann gibt's noch den Bereich sonstige Suchbegriffe und dann sieht man auch den Anteil von dem Spend, der ist teilweise 50-50, teilweise ein Drittel zu zwei Drittel, dass da Kosten irgendwo reinfallen von sonstigen Begriffen, die man auch gar nicht mehr einsehen kann. Also da merkt man halt auch schon diese Blackbox-Thematik, die verstärkt sich auch in den Search-Kampagnen. Aber so oder so, wenn man die Keywords einmal einbucht, das ist wirklich so ein Quick-Learning, dass man sagt, okay, man schaut sich Suchbegriffe an, einmal Kosten absteigend, einmal den Filter, null Conversions. Und dann stellt man schon fest, ups, da sind ein paar, die man vielleicht ausschließen sollte. Ja. Genau, das ist so das eine im Bereich Keywords. Auch das Thema Qualitätsfaktor, wie gerade eben angesprochen. Da gibt es vielleicht auch Keywords, die man genau wegen einem niedrigen Qualitätsfaktor vielleicht auch bewusst nicht ausspielen möchte, auch wenn sie strategisch erstmal sinnvoll wirken. Aber was bringt es mir, wenn ich da eben, ich denke auch immer gerne an Performance, was bringt es mir denn da, wenn ich keinen Kauf darüber tätige? Ne? Und so, das ist das andere. Und Anzeigentexte und Erweiterung, unfassbar wichtig. Also das Thema, was nutze ich da, gerade im Bereich E-Commerce, und ich glaube, das gehört schon mittlerweile zum Standard dazu, dass ich sämtliche Informationen, die für eine bessere CTR sorgt, mit hinzufüge. Also ihr werdet es auch haben mit Sale-Vermarktungen. Ne? Also wenn ich jetzt gerade nicht einen Sale anbiete oder einen Code zur Verfügung habe, dann wenigstens mal abzusprechen, möchte ich denn wenigstens den Newsletter mit als Lead-Gen in solchen Informationen mit beifügen. Und das sind so Quick-Effekte, die wirklich auch Umsatz einzahlen würden.
Genau. Dann, wie geht ihr mit den Anzeigen selbst um? Also Anzeigetext, ist das etwas, was ihr sagt, das nimmt man im Audit auf? Oder eher so, sind die komplett, sind beispielsweise Responsive Ads, sind dort alle Möglichkeiten ausgefüllt? Oder geht ihr auch auf die Inhalte, also wirklich auf eine qualitative Analyse dieser Texte ein?
Genau, da geht es darum, dass wir bei den Responsive Search Ads, also die sind unumgänglich, die gibt's auch nur noch. Und wenn man jetzt beispielsweise etwas anpingt, also man kann so einen Pin setzen, dass man sagt, okay, man möchte eine bestimmte Textzeile oder eine Beschreibung immer an erster Stelle haben. Ab da schlägt beispielsweise die Anzeigeneffektivität ein von Google und kann das durchaus als eher negativ bewerten. Also deswegen meine ich, das Thema etwas Subjektivität von Google-Seite man möchte es vielleicht aus bestimmten Gründen, um da auch die Wahrscheinlichkeit von der Ausspielung sogar eher zu erhöhen. Weil manchmal ist es so, es ist schön und gut, dass man alle Textzeilen im besten Fall befüllt oder alle Beschreibungen. Aber am Ende, wenn man zu viele hat, dann verringert es die Ausspielungswahrscheinlichkeit in der Form, wie man es vielleicht haben möchte. Mhm. Und insofern würde ich nicht zu stark auf so eine Metrik wie Anzeigeneffektivität pochen, sondern viel eher schauen, okay, passt es zu meinen USPs, dass man da auch nochmal wirklich überprüft, was wird denn auf der Seite vermittelt, dass diese USPs auch übereinstimmen. Denn wenn der Nutzer natürlich auf die jeweilige Webseite kommt, ist es immer schöner für ihn, dass er eine konsistente Informationsfluss hat. Und das sorgt auch meistens auch einfach für einen viel, viel angenehmeren Kauf am Ende des Tages, weil man sich auch wirklich wohlfühlt. Und rein psychologisch betrachtet ist es natürlich wichtig, dass man sagt, okay, was sind denn meine eigentlichen USPs, die ich auch auf der Webseite widerspiegel?
Sprich also, ihr prüft nicht nur den Ad-Account, sondern ihr geht dann auch eigentlich auf die Landingpage und schaut, wie findet sich der Nutzer, der über eine Google-Ad gekommen ist oder über eine Textanzeige, über eine Display-Ad, wie auch immer, wie widerspiegelt das eigentlich seine Anforderungen, seine Suchintention?
Ja. Es kann ja auch durchaus sein, dass es nicht zwingend an den Wordings der Anzeige liegt, sondern wirklich, dass versehentlich eine falsche Landingpage hinterlegt ist. Und auch da gibt es tatsächlich, wir lieben es, mit Filtern zu arbeiten, weil wenn man zum Beispiel auch Text-Ads mal nimmt oder nach Keywords mit der schlechtesten Conversion Rate, also vorhin hatten wir es noch mit Kosten absteigend und keine Conversion, aber jetzt nehmen wir mal eine vielleicht, eine Ad-Group, die dann zum Beispiel keine Conversions hat oder eine schlechte Conversion Rate. Und das ist dann meistens der Grund, dass eine falsche Landingpage hinterlegt ist, die einfach nicht zum Produkt passt. Ne?
Hm. Genau. Das waren jetzt alles Punkte, ich sage jetzt mal, um die qualitative Analyse. Wie geht ihr auch mit den Zahlen selbst? Und eben, du hast jetzt gesagt, mit Klickraten, mit Conversion Rates. Gibt es sonst noch Betrachtungsweisen? Geht ihr auch in die Tiefe, beispielsweise Mobile und Desktop? Also im Bereich Social Media ist immer so, wie viel kommen vom Desktop, wie viel kommen vom Mobile, wie sind die Gebote auf den jeweiligen Platzierungen? Ist das etwas, was ihr überprüft?
Mhm. Also die Devices zumindest als Informationsquelle, was da jetzt wie verstärkt ausgespielt wird, ja. Ich würde eher darauf eingehen, dass man das Thema Metriken auch von vornherein klar absteckt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht so richtig klar ist, was würde man jetzt als gute oder eher weniger gute Metrik auch ableiten wollen. Also nur weil ich eine sehr gute CTR in manchen Fällen habe, gerade auch beispielsweise im Bereich Display, heißt es nicht im gleichen Moment, dass die Kampagne super ist. Also wir hatten tatsächlich mal einen Audit-Fall, wo jemand zu uns kam und gesagt hat, Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich habe die Person XY hat da die Display-Kampagnen geschalten und wir kriegen zwar super viele Lead-Anfragen, aber die bringen mir halt alle nichts. Und alleine die Tatsache, dann in einem Account reinzuschauen und festzustellen, okay, die CTR ist super, wir haben Reichweite, wir haben einen guten CPC, eine gute Conversion-Anzahl. Und dann hatte schon die Frage gereicht, ja okay, aber was stört Sie daran, dass Sie jetzt so viele Anfragen haben, ist doch super. Und daraufhin hat er dann festgestellt, okay, die enden halt alle auf dem PCR-Test und ich verkaufe aber Roboter. Also das war halt ein Fall, wo ich mir gedacht habe, okay, ein Blick in den Placements Und man hat halt festgestellt, okay, da sind Placements dabei, die zum Beispiel auf einen QR-Code, auf so einen Barcode-Scanner-Code-Apps hingeleitet hatten, die eine super CTR hatten, einfach nur, weil halt schnell die Anzeige aufgetaucht und man schnell geklickt hatte und gar nicht verstanden hat, was das für ein Formular war als Endverbraucher. Ne? Ja.
Was gibt's für weitere quantitative Werte, die ihr auswertet? Also macht ihr beispielsweise bei einem Audit eine Status-Quo-Betrachtung? Also wie ist der Stand aktuell? Oder auch wie hat sich ein Account in den letzten Monaten, Quartalen oder Jahren entwickelt?
Ja, also tatsächlich ist der erste Blick gesamter Zeitraum, auch wenn es von 2010 ist. Also ich finde, das ist schon wertvoll, weil das sagt auch viel über den Account selbst aus. Am Ende ist es auch wichtig, den Status quo zu erhalten, zumindest von den letzten 12 Monaten und dann halt auch von der jeweiligen aktuellen Saison, würde ich jetzt mal sagen. Und dann auch eine Einwertung zu treffen. Okay, wir haben es ja meistens eigentlich mit den harten Fakten und Zahlen zu tun, also sprich Adspend oder Kosten. Umsatz und daher die Kur, die Kosten-Umsatz-Relation. Und danach kommen weitere Metriken eben mit dazu, wie zum Beispiel die Conversion Rate etc., auf die wir ebenfalls überprüfen und schauen, wie hat sich das denn verhalten? Gab es da irgendwelche Einbrüche oder Wachstumsfaktoren? Und wenn da ein Rückgang oder eine Stagnation festzustellen ist, und wenn man aber eigentlich durch andere Quellen, nämlich durch andere Tools zum Beispiel weiß, oder auch andere Kunden, das gibt's ja auch oft, dass man dann einfach branchenähnliche Situationen hat, und das gegenüberstellt und kein Wachstum festzustellen ist, ab da weiß man, okay, da scheint es aus irgendeinem Grund nicht gut zu funktionieren. Mhm. Und ob es am Ende wirklich der Account ist, das ist es auch oft nicht. Also, und da kommt vielleicht auch das Thema Sortiment auch wieder ins Spiel oder Shop, weil das sind eigentlich die zwei Faktoren aus meiner Sicht, weshalb eine Kur zum Beispiel zu hoch ist, dauerhaft.
Sehr spannend. Jetzt habt ihr die qualitative und auch die quantitative Analyse habt ihr abgeschlossen. Das wird dann sehr wahrscheinlich in einem Auditbericht niedergeschrieben. Dann werden dann Handlungsempfehlungen gemacht, wie man den Account optimieren kann, wie man gewisse Elemente optimieren kann. Gibt es da Optimierungsfallen? Und wenn ja, was sind so Optimierungsfallen, wo man gerne reintritt?
Mhm. Also ich würde sagen, als Optimierungsfalle sehe ich oft die Anwendung von manchen Gebotsstrategien. Ich hatte ja vorhin gesagt, Impression Share zum Beispiel bei der Brand kann man mal machen, aber auch da stark zu beobachten, wenn mal eine Gebotsstrategie hinterlegt ist, dann kann die tatsächlich auch das Geld einfach absolut zum Fenster rausschmeißen. Also es ist teilweise was sehr Fatales, gerade wenn man vielleicht auch große Kampagnen hat und dann auf einmal Conversion maximieren, also alles, was mit Maximieren zu tun hat, würde ich kurz in Frage stellen. Kann auch sein, dass es einfach eine temporäre Einstellung ist. Ne? Also gerade zum Start von manchen Kampagnen, um Volumen zu generieren, um die ersten Conversions zu generieren. Und dann würde ich aber immer einen Wechsel empfehlen, zumindest bei den Non-Brand-Kampagnen alle Male, auf ein Ziel-CPA oder Ziel-ROAS umzustellen. Also das ist wirklich so eine, aus meiner Sicht, eine fatale Optimierung. Und es gibt eben auch manchmal versteckte Fallen. Also wir hatten mal einen anderen Audit-Kunden, der hat gemeint, ja, da wird eine Anzeige zu einer bestimmten Marke ausgespielt und wir dürfen es vom Hersteller gar nicht mehr und wir finden es auf Teufel komm raus, finden wir nicht diese Anzeige im Account. Und wir haben auch echt noch mal eine Zeit lang gebraucht, um sie zu finden, weil sie war weder in einem Editor zu finden mit der URL oder Text noch im Interface selbst. Und haben dann festgestellt, es gibt beispielsweise bei der Performance Max Kampagne die Möglichkeit, im Grunde genommen DSA-Kampagnen, also dynamische, zu aktivieren. Okay. Und da war einfach nur ein Klick notwendig, sodass dann beispielsweise auch diese Marke eben entsprechend ausgespielt wird. Auch sowas wie Impressumseiten, ne? Also das, was man eigentlich von diesen reinen DSA-Kampagnen kennt, das wird halt abgeholt in so einer Performance-Max-Kampagne, wenn man diese Einstellung ignoriert. Ne? Und da schlummert halt natürlich der SEA-Manager im Detail, gerade wenn es halt darum geht, dass es halt gewisse Kampagnentypen gibt, die auf den ersten Blick super easy und einfach zu handeln sind im Setup, es aber einem nichts bringt, wenn man nicht auch jede einzelne Einstellung oder Feature auch hinterfragt und überprüft. Hm. Ja? Genau, das ähnliches Verhaltensweisen merkt man auch im Google Merchant Center Account eben. Da gibt's ja diese offensichtlichen Themen, die man optimieren muss, sprich Warnungen oder Probleme in so einem Feed. Und dann gibt's aber auch da die ein oder anderen kleinen Einstellungen, die jetzt peu à peu rauskommen, die bestimmt auch in der Zukunft vielleicht auch super sind. Ich meine, wir haben auch damals über vom Switch von Standard-Shopping zu Smart-Shopping geheult, was das Zeug hält, weil es so eine Blackbox war und wir boykottieren das, wir testen's. Dann kam diese Phase, ja, okay, wir testen's und dann kommt ja früher oder später sowieso dieser Wandel und dann sind solche Features auch super. Und Google befindet sich ja meistens in der Beta mit solchen Dingen. Und gerade in der Beta-Phase ist man halt Versuchskaninchen und dann wäre ich da bei sowas halt grundsätzlich eher noch vorsichtig. Mhm. Und so hat man es halt auch im Google Merchant Center, dass man beispielsweise automatische Einstellungen sind jetzt per Default zum Beispiel aktiv, was prinzipiell erstmal gar nicht so schlecht ist. Also da werden zum Beispiel Preise automatisch angepasst, wie laut Webseite oder Verfügbarkeit oder auch Bilder meines Wissens nach. Und das klingt erstmal ganz cool. Aber wenn man sich halt auf diese AI verlässt, die aber noch nicht vollumfänglich ausgerollt wurde, dann können halt auch Fehler entstehen, die man halt eben nicht sieht, weil man keinen Blick mehr drauf wirft. Mhm.
Sehr spannend. Eben insbesondere Google ist ja dafür bekannt, schnell mal irgendwelche Anpassungen, also schnell mal, dass man Advertiser dann irgendwo auf etwas zwingt, was sie sich gar nicht wünschen. Eben es fängt, irgendwie ein Beispiel, das mir so Kopf herumschwirrt, sind die Keyword-Optionen, also passende Keywords, ähnliche Keywords oder genau passend oder dann eben Broad Keywords, wo die dann sagen, ja, lieber Broad ausliefern, weil wir da deutlich besser sind. Und das war ja dann auch in der Übergangsphase, wo die Performance dann teilweise, zwar die Klickrate wurde besser, aber die Conversion Rate wurde schlechter und zwischenzeitlich hat sich das ja eingependelt. Das ist das aus meiner Sicht wie normal, dass man einfach mehr oder weniger auf Broad lässt.
Ja. Das ist also das Thema Broadmatch ist auch absolute Testingphase, auch nach wie vor bei uns. Ich höre da auch Verschiedenstes, also von vielen, dass es sehr gut ist. Manche finden es unfassbar schrecklich. Und auch da kommt es meiner Meinung nach immer auf den Anwendungsfall an. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Thema, wo wir es im Bereich Brand getestet hatten mit Broadmatch. Und da gibt es auch mittlerweile AB-Tests, was ganz cool ist tatsächlich. Und haben aber bei einem Kunden halt, der hat keinen eigenständigen Brandnamen. Also es ist eine Kombination aus einem Vornamen. Okay. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Peter Lustig wäre sein Brandname und man bucht es als Broadmatch ein, dann kriegt man halt alle Peters dieser Welt in seine Ausspielung. Und das ist dann halt fatal.
Definitiv. Vom Audit her, man hat jetzt das Audit abgeschlossen, man ist mit dem Kunden oder mit dem Team zusammengesetzt und hat die Handlungsempfehlungen, die Umsetzungsempfehlungen, die Optimierungsempfehlungen durchgesprochen, setzt jetzt da die Optimierungen schrittweise durch. Wie oft sollte man so ein Audit machen?
Ich würde sagen, Minimum einmal im Jahr, zumindest in etwas größerer Natur. Und sonst gehört, finde ich, zu einem Audit eigentlich stetiges Monitoren und Optimieren. Und da würde ich auch empfehlen, wenn man halt, man hat ja eben dann diesen Strauß an Maßnahmen, dass man den einmal priorisiert und entsprechend auch einmal feststellt, okay, was sind denn die, einerseits die Low-Hangings, die man schnell umgesetzt bekommt, ohne dass es sofort wehtut, und andererseits, was ist halt eben ein High-Outcome, also gerade vielleicht, was auch Früchte trägt in anderer Art und Weise, wenn man auch tiefer reingräbt und sagt, man ändert beim Sortiment das Thema Pricing oder ähnliches. Ne? Das heißt ja, ganz unternehmerische Entscheidung, aber wenn halt SEA zum Beispiel eben 70% des Umsatzes ausmacht, dann ist es meine Pflicht, als SEA mich auch für solche Dinge auch entsprechend einzusetzen. Und insofern ist ein Audit eben bestehend aus Monitoring und Optimierung auch unterjährig erforderlich. Und da würde ich schon empfehlen, dass man auch eine Art Checkliste hat, die man vielleicht auch immer wieder im Team teilt, gerade auch um reinzukommen. Also das machen wir ganz gerne, dass wir beispielsweise unseren Werkstudenten oder Junioren genau diese Routinearbeit auch mal an die Hand geben, weil sie genau dann auch so heranwachsen, ne? Weil so wird man, denke ich, aus meiner Sicht auch zu einem Senior, wenn man halt feststellt, okay, ich brauche einen Accountzugriff und mir reichen vielleicht sogar eine Viertelstunde Blick. Das ist natürlich die Kür, um festzustellen, okay, da ist der Hebel, das sollte ich machen und das macht halt am Ende des Tages mega viel Spaß. Und deswegen ist halt so eine gewisse Routine, dass man dann zum Beispiel Sachen Bibi-Kli klärt und prüft, wie zum Beispiel Queries, absolut notwendig. Ja.
Apropos Checkliste, du hast uns ja eine Checkliste mitgebracht, die ist in den Shownotes verlinkt. Die kann man sich herunterladen. Das ist ja auch eine Checkliste, nach der ihr teilweise arbeitet oder eben, wie du jetzt gesagt hast, eure Werkstudenten und Juniors. Von daher, die hast du uns mitgebracht. Da schon mal vielen Dank. Ihr findet die in den Shownotes auf oder in eurem Podcast-Player des Vertrauens.
Ich glaube, das hilft auch ungemein, weil wir hätten wahrscheinlich noch 1-2 Stunden dranhängen können und man könnte für über 50 Settings nochmal nennen, auf die es ankommt. Und ich glaube, das hilft ungemein, vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einfach Bereiche auf dem Schirm zu haben, die man immer mal wieder auch vergessen hat.
Ja, sehr gut. Also eben, Checkliste ist in den Shownotes verlinkt. Und Ivana, dir danke ich recht herzlich für die Ausführungen. Ich bin wiederum geflasht, mit welchem Tiefgang du da jetzt einfach die letzten 50 Minuten durchgezogen hast. Und eben, ich habe es dir, glaube ich, schon mal gesagt, du wirst nicht das letzte Mal im Podcast gewesen sein. Da bin ich überzeugt, weil auch die letzte Folge wurde ja auch sehr gut bewertet, hat sehr hohe Abrufzahlen, weil man eben weiß, wenn die Ivana drin ist, dann wird nicht einfach nur Marketing blablabla gesprochen, sondern es kommen wirklich Tipps rein und jetzt auch wieder Schritt für Schritt durch das SEO-Audit, also sehr viele Impulse, die ich selbst auch noch nicht überlegt habe, wobei ich mache ja keine SEO-Audits, wo ich dann mal intern fragen muss, habt ihr an die Themen gedacht?
Ja.
Von daher vielen herzlichen Dank. Ja,
es gibt auch Bereiche, die man auch übersetzen kann, auch im Bereich Social Ads, ne? Gerade wenn es in Richtung Ziele oder Geburtsstrategien ja auch geht. Insofern kann man das auch durchaus an der einen oder anderen Stelle auch oft paaren, der im Punkte Audit. Ne?
Genau.
Ja.
Super. Nee, sehr gut. Ivana, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir werden uns sicherlich schon bald wieder hören. Und wenn ihr da noch im Detail Fragen habt oder selbst mal ein SEO-Audit durchgeführt haben wollt von eurem Account, dann wendet euch gerne an die Ivana Nikic. LinkedIn-Link ist in den Shownotes integriert, also einfach da kurz eine Nachricht oder auf norisk.shop, richtig?
norisk.group.
.group, genau, norisk.group. Dort ebenfalls die Kontaktdaten von Ivana aufgeführt. Also wenn ihr da eure Performance im Google Ad Account optimieren wollt, dann wendet euch doch gerne an die geschätzte Ivana. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Episode gefallen? Dann bewerte uns kurz auf iTunes oder Spotify. Ich wollte schon Shopify sagen, passend zu E-Commerce. Wir selbst haben für die Vorbereitung, Durchführung und alles des Podcasts brauchen wir rund etwa 5 bis 8 Stunden. Für dich sind es 5 bis 8 Sekunden, um eine kurze Bewertung abzugeben, damit auch wir davon profitieren können. Von daher jetzt schon vielen Dank für deine Bewertung. Falls du Fragen hast zur Episode, Anmerkungen, dann gerne bei der Hutter Consult im Instagram-Profil, auf LinkedIn oder auch bei mir bei LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann unbedingt jetzt abonnieren, denn am kommenden Montag bekommen bereits die Social Advertising News. Da machen wir jeden Montagmorgen einen kurzen Rückblick, was ist alles im Bereich Social Advertising in der Vorwoche passiert. Dauert so meistens zwischen 8 und 12 Minuten und so kannst du eigentlich informiert in die neue Woche starten. Von daher gerne abonnieren und dass wir uns zukünftig regelmäßig hören. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.